Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
Heute mit der Sängerin Nina Brünetto.
Ihr Buch heißt Dinner mit dem Abt, mein Umweg zum Glauben. Da sprechen Sie über Ihren Weg zum Glauben und dabei hat ein Abendessen mit einem Abt eine besondere Rolle gespielt. Welche?
Ja, das war in der Abtei Münster-Schwarzach. Da war ich damals als Begleitung von einem der Autoren, die dort beim Verlag ein Buch verlegen konnten, dabei als Sängerin. Ich habe dort auf der Lesung gesungen und da gab es ein Verlagsdinner. Und bei diesem Verlagsdinner wurden wir irgendwie platziert. Hauptsache, es sitzen nicht Menschen nebeneinander, die sich kennen. Was heißt, dass auch der Abt, der normalerweise am Hochaltar nicht da sitzt, wo die anderen Leute sitzen, der saß dann plötzlich neben mir. Und ich als damals noch nicht getaufter Mensch saß da und habe mich sehr fehl am Platz gefühlt und dachte, oh je, ich darf da jetzt überhaupt nichts zu sagen, dass ich mich irgendwie gar nicht zugehörig fühle. Aber dieser Mensch, dieser Abt Michael, hat so herzlich auf mich reagiert und so warmherzig. Und mit dem hatte ich dann wirklich ganz tolle Unterhaltungen über, ja, wie man so schön sagt, Gott und die Welt. Und das hat für mich sehr viel ausgelöst. Das hat sehr großen Eindruck gemacht.
War das für Sie so eine Art Klischeebruch? Sie haben sich das anders vorgestellt, wie der Abt mit Ihnen umgehen würde?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe in der Vergangenheit öfters mal die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht, wenn ich als, ich sag mal, Außenstehende ja bei kirchlichen Anlässen war. Und dieser Abt, der dann ja eben auch dieses Hochamt hat, also jemand sehr Wichtiges auch dort in der Abtei ist, da dachte ich, der muss ja mindestens genauso auf mich reagieren. Als aber das Gespräch dann doch irgendwie darauf kam, dass ich nicht getauft bin, das hat er mit der Benediktinerregel reagiert, nämlich, dass jeder Fremde willkommen ist, völlig egal, was der Hintergrund bedeutet. Und der war mir gegenüber einfach sehr, sehr offen und überhaupt nicht abwertend. Der war sehr neugierig. Und das hat für mich tatsächlich dieses Klischee und auch dieses Bild, was ich hatte, völlig durchbrochen.
Sagen Sie noch mal genauer, das war ja ein Klischee nicht nur in Bezug auf Menschen, die in der Kirche arbeiten, sondern auch dem ganzen Thema Glauben gegenüber.
Ja, also erstmal, dass alles, dass es nur um Gott geht, dass es irgendwie, dass man kein normales Gespräch miteinander führen kann, dass man vielleicht sogar in irgendeiner Form fanatisch ist. Da ist dieses Bild von mir, was sehr mediengeprägt ist, als jemand, der nicht getauft worden ist als Kind und auch überhaupt keine Glaubenserziehung genossen hat zu Hause, weil es kein Thema war, dann hat man oder hatte ich eben nur diesen medialen Bezug. Und da wird dann viel gesprochen, natürlich von den Missbrauchsskandalen und von, ja, was ich in der Schule gelernt habe, Inquisition und Hexenverbrennung. Und alles ganz schlimm und bösartig und damit will man eigentlich gar nichts zu tun haben. Und ich hatte aber tatsächlich ziemlich wenig mit Menschen zu tun, also eigentlich gar nichts, die für die Kirche arbeiten, die in der Kirche aktiv sind. Und es war so dieser erste Berührungspunkt, den ich plötzlich hatte.
Aber nun könnte man ja auch dann einfach sagen, okay, die Organisation ist nicht so blöd, wie ich gedacht habe. Aber dann noch so weit zu gehen und zu sagen, ich habe einen eigenen Glauben, das ist ja nochmal ein Schritt. Gab es das davor auch schon, so eine Sehnsucht? Oder was ist da angesprungen bei diesem Abendessen?
Durch dieses Gespräch habe ich sehr viel darüber nachgedacht, wie groß meine Vorurteile eigentlich gewesen sind. Natürlich ist jetzt die Abtei Münster-Schwarzach ein Benediktinerkloster. Das heißt, es ist jetzt auch nochmal eine sehr spezielle Art, die da gelebt wird. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, gut, vielleicht muss ich meine ganzen Vorurteile nochmal überdenken. Auch mein Partner, der katholisch ist und auch gern zur Kirche geht, hat mir nochmal irgendwie gezeigt, es kann alles anders sein und Glaube heute kann auch anders gestaltet werden. Und als ich dann, ich habe einen kleinen Text verfasst über diesen Abend, über dieses Dinner, weil mich das einfach sehr bewegt hat. Und wenn mich was bewegt, schreibe ich da einen kleinen Text drüber. Und habe das meinem Partner gezeigt und er hatte gesagt, zeig das doch mal dem Verlag. Und dadurch kam dann so ein bisschen die Idee zustande, ob ich nicht über diese Art dieser Entdeckung bei mir selbst, dass da vielleicht nicht nur Vorurteile gegenüber Menschen der Kirche waren, sondern auch, vielleicht ist da mehr bei mir selbst dahinter und ob ich da nicht ein Buch drüber schreiben könnte. Und bei der Arbeit an diesem Buch habe ich gemerkt, okay, es gab doch viel mehr Glaubensmomente in meinem Leben, als ich gedacht hätte. Also es führte so das eine zum anderen. Ich würde, das Buch hat auch bewusst den Untertitel Mein Umweg zum Glauben, nicht meine Suche nach dem Glauben, weil ich habe gar nicht danach gesucht, sondern ich habe auch bis heute das Gefühl, der Glaube hat mich gefunden.
Wenn Sie das jetzt auf einen Punkt bringen sollten, also was haben Sie da von Ihrem Glauben vielleicht auch erfahren?
Was in mir sehr stark auslöst, ist Gemeinschaft. Also wenn ich das Gefühl habe, Menschen sind gemeinsam. Also und das war in diesem Abend natürlich sehr groß, dieses Gefühl. Da waren ungefähr 100 Leute. Zu merken, hier sind alle nicht nur vereint als Verlagsmenschen, sondern eben auch, es gab ein Tischgebet und alle sind hier vereint, auch unter ihrem Glauben zu Gott und in ihrem Glauben zu Gott. Und das ist etwas, was mich immer schon sehr bewegt hat, wenn ich gemerkt habe, da ist irgendwas, was uns alle hier verbindet, obwohl wir uns nicht kennen, und das ist höher und es ist nicht greifbar. Und das ist, glaube ich, so ein Gefühl, das hatte auch der Diakon Tobi, der mich getauft hat im September, hatte das auch zu mir gesagt, es geht gar nicht darum, was du weißt, es geht darum, was du fühlst. Und dieses Gefühl ist nicht greifbar, aber es ist ganz groß in mir drin. Und ich glaube, dass das etwas ist, was mich sehr, ja, was, ich glaube, das ist der Glaube, der mich trägt.
Was ist das Wichtigste für Sie an Ihrem Glauben? Also Gemeinschaft, haben Sie gesagt, aber das könnte man jetzt ja auch ohne Religion haben. Also was ist für Sie das Besondere am Christentum, weshalb Sie sagen, so, dass, dafür habe ich mich entschieden?
Ich glaube, was da für mich ganz wichtig ist, ist dieses Getragenwerden von etwas, was ich nicht selbst getan habe. Also das ist ganz groß, das Gefühl dessen zu wissen, da ist ein Sicherheitsnetz, das kann ich nicht sehen, und auch in den tiefen Tälern meines Lebens war dieses Sicherheitsnetz da. Und das ist für mich Gott. Das ist dieses Getragenwerden, das ist die Hoffnung, das ist die Zuversicht und das nicht zu verlieren. Und das ist etwas, was man eben nur, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich jetzt in einen Verein eintreten würde oder einen Salsa-Kurs besuchen würde, was ich auch getan habe. Ich habe viele Wege gesucht, um Gemeinschaft wieder spüren zu können. Ich habe das aber erst in der Kirche für mich, ja, finden können. Dieses, das, was ich wonach gesucht habe, dieses, du darfst hier sein. Du darfst sein, wie du bist, und es ist gut so, wie du bist. Und das ist ein ganz getragenes Gefühl.
Wie gestalten Sie jetzt Ihren Glauben?
Unterschiedlich. Also wir gehen in Gottesdienst, nicht regelmäßig, nicht jeden Sonntag, aber wir schauen, dass wir so einmal im Monat hingehen, wobei es mir da auch mehr darum geht, wann verspüre ich den Drang, dorthin zu gehen. Das ist gerade, wenn es etwas schwieriger ist, wenn es herausfordernder ist und ich das Gefühl habe, ich muss mich nochmal erinnern an dieses Getragensein, dann ist der Gottesdienst etwas, was für mich da ganz groß in der Ausübung ist und auch hilft. Zugleich haben wir zu Hause so einen kleinen Hausaltar. Da hängt ein Gebet, und zwar ist das die Ausrichtung für den Tag von der Via Integralis. Das ist ja eine Glaubensrichtung, die eigentlich Zen, Buddhismus und Christentum vereint. Und das lese ich regelmäßig mir durch, nicht jeden Tag, aber schon mehrfach die Woche. So richtig beten versuche ich immer mal, aber das ist für mich noch neu, dass ich noch keine richtige Ansprache gefunden habe, die sich für mich richtig anfühlt. Ja, aber ich entdecke das sehr für mich nach und nach.
Und dieses Gebet, können Sie da was raus zitieren?
Ja, da geht es viel um, es werden, ich sag mal, Dinge zusammengebracht, die eigentlich gegensätzlich erscheinen, wie zwischen Natur und Technik, zwischen Mann und Frau. Es gibt da mehrere schöne Stellen, die ja ziemlich zeigen, die Spaltung, die wir da immer machen, die braucht man überhaupt nicht, sondern wir existieren und wir suchen nach dem Erwachen, das steht da auch drin, und wollen den Weg des Wachsens gehen in Einvernehmlichkeit zwischen den Dingen, die wir eigentlich gegensätzlich erscheinen lassen, wie eben Wissenschaft und Natur oder Glaube und Natur, Schöpfung und Natur, also all diese Bereiche zusammenzubringen.
Jetzt haben Sie über Ihren Weg ein Buch geschrieben. Also welche Zielsetzung verfolgen Sie damit? Für wen ist das was?
Ich hatte erstmal überhaupt gar kein Ziel, außer diese Reise für mich runterzuschreiben. Und es ist für mich sehr interessant, jetzt im Nachhinein vor allem auch zu sehen, wen das berührt oder wen das interessiert. Und das ist sehr unterschiedlich. Mein Gefühl war, es ist für Menschen, die genauso wie ich eigentlich ja nach etwas suchen, aber nicht richtig greifen können, was es ist. Also die etwas brauchen, was sie ein bisschen aufhängt, und zugleich aber auch für Menschen, die in der Kirche sind oder immer waren, aber vergessen haben, was sie daran so berührt hat. Und es hat sich gezeigt, dass es sowohl die einen als auch die anderen berührt. Also sowohl Menschen, die überhaupt gar nichts mit Kirche und Glaube zu tun hatten, so wie ich das eben lange hatte, als auch, und das ist eher das, was ich mehr gehört habe, weswegen ich glaube, das ist auch noch eher die Zielgruppe, Menschen, die in der Kirche sind und vergessen haben, warum ihnen das was gibt und was es ihnen gibt.
Nun ist ja der ganze erste Teil Ihres Buches eigentlich, beschäftigt sich auch damit, wie stark Sie auch den Glauben abgelehnt haben und alles, was damit zu tun hat. Was sagen Sie jetzt Leuten, die so wie Sie damals so eine totale Anti-Haltung haben? Was können Sie denen vielleicht auch mitgeben auf dem Weg?
Ja, das ist immer interessant, wenn ich in die Situation gerate, und das passiert tatsächlich recht häufig, seit ich das Buch rausgebracht habe, dass ich dann wirklich wie so ein Spiegel vorgehalten kriege von meinem früheren Ich und dann wirklich sehr überlegen muss, was sage ich jetzt dazu. Also ich höre ganz oft, gerade wenn es auf das Thema kommt, worüber habe ich denn ein Buch geschrieben, fällt immer der Satz, ja, ich bin ja ausgetreten, weil die Kirche ist ja so und die Missbrauchsskandale und ich zahle doch keine Kirchensteuern für diese Leute und so. Das sind eigentlich die gleichen Argumente, die ich hatte, nur dass ich nie in der Kirche war. So, und den Menschen sage ich dann eigentlich immer als allererstes, weil es immer um die Kirchensteuer geht und um die Missbrauchsskandale, dass das natürlich richtig ist, dass man das kritisiert und dass man da auch empört drüber ist, aber dass man auch mit der Kirchensteuer zum Beispiel die Menschen bezahlt, die verdammt gute Jobs dort machen und die sehr, sehr gebraucht werden in der Gesellschaft und die mich auf meinem Weg natürlich auch begleitet haben und immer noch begleiten. Und also das ist jetzt erstmal nur auf dieser, ich sag mal, finanziellen Ebene zu sagen, vergesst nicht, wen ihr auch finanziert. Und in Deutschland ist natürlich auch viel kirchlich finanziert, was wir brauchen. Und zugleich, ich würde halt niemals mit einem missionarischen Gedanken an solche Gespräche drangehen und sagen, ja, versuch's doch mal und glaube es toll, weil ich glaube, da muss da seinen Weg wieder zu finden. Aber ich freue mich, wenn das zum Beispiel so ist wie bei einer Freundin von mir, die ausgetreten ist und ihre Kinder nicht getauft hat, die aber jetzt ihre Kinder taufen möchte und wieder eintreten möchte, eben weil sie sich daran erinnert hat, ja, so schlecht ist das eigentlich alles gar nicht. Und ich versuche da eine Unterhaltung auf Augenhöhe zu führen, aber eben ohne mich da drüber zu erheben, weil ich die Perspektive ja kenne, diese kritische.
Was bringt sie selbst ins Zweifeln?
Ja, also ich sag mal, meistens ich selbst. Das ist, glaube ich, bei vielen so und ganz, ganz klassisch vielleicht. Aber ja, also es ist eher so ein bisschen, kann ich meinem eigenen Urteil vertrauen? Das war auch, als ich das Buch geschrieben habe, oft natürlich der Fall, dass ich mich gefragt habe, wen interessiert denn jetzt mein Bezug zum Glauben und meine Biografie? Wen soll das denn interessieren? Wer bin ich denn schon? Ne? Also so diese Zweifel, das ist das, was mich zum Zweifeln bringt. Ich sollte nicht so sehr auf mich selbst hören manchmal. Das sagt auch mein Partner immer. Überlass das Urteil anderen Leuten. Und wenn die sagen, die haben dein Buch, die möchten ein Buch verlegen, dann wissen die ganz genau, warum sie das möchten.
Also eher Selbstzweifel als Glaubenszweifel so?
Ja,
oder kennen Sie das auch?
Ja, ich glaube, dafür bin ich noch zu, ich sag mal, zu neu im Spiel.
Ja.
Um da jetzt schon das Gefühl zu haben, dass ich Glaubenszweifel bekomme, weil ich verstehe das sehr, wenn man sein Leben lang sich an seinem Glauben so festhalten konnte und plötzlich passieren ganz viele schreckliche Sachen und man fängt an, daran zu zweifeln. Nur ich komme ja von der anderen Richtung sozusagen. Ich entdecke jetzt die Glaubensmomente in meinem Leben und glaube jetzt, sodass der gerade viel zu stark ist, um sich von irgendwas, ja, wie sagt man, von irgendwas beeinflussen zu lassen, was mich ins Zweifeln bringt, was von außen kommt. Sondern da bin ich eher, da habe ich eine Trotzreaktion. Da sage ich, nee, jetzt erst recht. Und ich bin gefestigt in meinem Glauben und der hilft mir, durch diese Phasen durchzukommen und durch das Leid durchzukommen.
Also sind Sie eher sowas wie glaubensverliebt noch, sozusagen?
Ja, vielleicht ist es das, die rosarote Glaubensbrille.
Ja. Was ist Ihre Hoffnung und Ihr Trost?
Auf jeden Fall zu sehen, dass wir eben doch, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben. Wenn ich im Gottesdienst sitze und egal mit welcher Stimmung ich da reingekommen bin, ich mag den Satz so gern, den Diakon Tobi, der mich getauft hat, gesagt hat, sein Ziel ist es, dass man 5 Zentimeter größer aus der Kirche rausgeht, als man reingekommen ist, wenn man aus dem Gottesdienst kommt. Und für mich ist das oft der Moment, wenn man sich zu seinen Sitznachbarn vorne, hinten, links und rechts zuwendet und sich gegenseitig Frieden wünscht und die Hand schüttelt oder sich umarmt. Mit ganz fremden Menschen, die ich nicht kenne, und wir sind alle zusammen dort und wir sind alle dort zusammen unter Gott. Und das gibt mir Hoffnung, dass ich weiß, wir geben nicht auf, sonst wären wir alle nicht hier. Und mir schenkt das ja auch Trost auf jeden Fall, zu wissen, ich bin nie allein, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Und es gibt immer einen Zufluchtsort.
Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.